Ihr hört eine Sondersendung hier auf Radio Frei, die mit Unterstützung der Redakteurinnen vom LRP-Magazin entstanden ist. In einem Zwischenreich lebe eine große Minderheit der Ostdeutschen, sagte jüngst Ex-Bundespräsident Joachim Gauck in einem Fernsehinterview. Das Maß an Verunsicherung sei bei jenen Ostdeutschen besonders groß, so Gauck, selbst im Osten groß geworden und in der DDR sozialisiert. Doch wie denkt der Osten wirklich? Ist er nur eine Erfindung des Westens, wie der Thüringer Autor und Literaturwissenschaftler Dirk Oschmann in seinem Buch behauptet? Und an welchem historischen Punkt beginnt die Spurensuche, die möglicherweise für einen Riss in der Gesellschaft verantwortlich ist? Nach der friedlichen Revolution 1989, als eine ganze Gesellschaft zusammenbrach, alte Regeln nicht mehr galten und neue gelernt werden mussten? Der Rapper Hendrik Bolz beschreibt in seinem Buch Nuller Jahre seine Perspektive der Dinge. Ich zum Beispiel komme aus dem Osten, und zwar nicht aus Friedrichshain oder Prenzlauer Berg, nicht Potsdam oder Konnewitz. Nein, ein anderer Osten, ganz am Rande von Deutschland, wo man zu DDR-Zeiten nicht mal mehr Westfernsehen empfangen konnte. Das Tal der Ahnungslosen in Vorpommern. Ich komme aus der wunderschönen Hansestadt Stralsund, dem Durchschnittsdeutschen nur von den tollen Urlauben bekannt, die man hier machen kann. Meeresmuseum, Ozeanium, Weltkulturerbe, Backsteingotik, Störtebäcker, Wallenstein, Fischbrötchen, Hafenrundfahrt. Die wenigsten Touristen verirren sich wohl in mein altes Viertel Knieper West, zwischen dessen Blöcken, einst gebaut für über 20.000 DDR-Bürger, ich aufgewachsen bin. In Ostdeutschland spielt meine Geschichte und die meiner Vorfahren, hier hat die DDR mich noch 1988 in Leipzig auf ihrem Sterbebett auf die Welt geworfen, während draußen die montäglichen Friedensgebete in der Nikolaikirche schon stetig mehr Besucher anlockten. Hier bin ich in einer Umbruchgesellschaft groß geworden, in einer Zeit, die den neuen Bundesländern und den neuen Bürgern einiges abverlangte, zerrieben im Chaos der kollidierenden Systeme, mit all seinen Verwüstungen und Verwerfungen. Kalte, malende Transformationsprozesse, luftleerer Raum, anomische Zustände, rechte Gewalt, Deindustrialisierung, leerstehende Fabrikhallen, Grasbewuchs auf rostigen Schienen, ausgepackte Ellenbogen, Vereinzelung, soziale Entmischung, Drogenschwämme, Diktaturprägungen, Politikverdrossenheit, Resignation, Geburtenknick, Gangsterrap, ausblutende Landstriche, Massenarbeitslosigkeit, Abwertung, Abstieg, Scham, Schuld, Schweigen, Schweigen, Schweigen. Zitat Ende. Ihr hört weiterhin eine Sondersendung hier auf Radio Frei. Rechter Osten? Fragezeichen, Ausrufezeichen, hieß eine Fachtagung von der mobilen Beratung in Thüringen und der Landeszentrale für politische Bildung im vergangenen Jahr, die sich auf Spurensuche rechter Gewalt begab. Michael Kraske wuchs im westdeutschen Sauerland auf und studierte ab 1992 Journalistik in Leipzig, wo er heute noch lebt. Auf der Tagung sprach er in seinem Vortrag über diese prägende politische Zeit der 1990er Jahre.
Das Thema ist, wie die Baseballschlägerjahre bis heute nachwirken. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel Ursachenforschung, Erklärungsangebote heute bekommen. Ich möchte stark in meinem Teil einfach nochmal auf die Folgen gucken und hoffe, dass da noch ein paar Aspekte drin sind, die wir noch nicht hatten. Und ich glaube auch, dass wir schon auch noch ein Stück Debatte, ein Stück Widerspruch an der einen oder anderen Stelle mit reingeben kann, was vielleicht auch noch mal eine spannende Reibung gibt. Ja, wir sprechen endlich über die Baseballschlägerjahre öffentlich. Und dann schreibt der Spiegel in einem Essay immer wieder Baseballschlägerjahre als Überschrift. Und das liest sich ein bisschen wie, jetzt ist mal genug, more of the same, jetzt wissen wir doch davon alles. Ist ganz interessant, weil der Begriff der Baseballschlägerjahre, der Hashtag, der kam ungefähr mit dem Erscheinen meines Buches raus. Aber ich habe das, was er meint, was der Begriff beinhaltet, in meinem Buch Der Riss beschrieben. Ich habe es nur anders genannt. Ich habe es Jugend auf der Flucht genannt, und zwar als kollektive Erfahrung. Und in der Rezension der FAZ zu meinem Buch lautete dann die Überschrift Die Mär von den Baseballschlägerjahren. Ja, also das Märchen von den Baseballschlägerjahren, als gäbe es die gar nicht. Und dazu vielleicht als Einstieg mal zwei Beispiele, Recherchebeispiele aus meinem Buch, von denen die FAZ offensichtlich überzeugt ist, dass es als kollektive Erfahrung, als Erfahrung, die wirklich viele in diesen Jahren nach 1989 gemacht haben, so gar nicht gab. Also sehr eindrücklich das, was die Psychologin Friederike erlebt hat, die ich in Dresden kennengelernt habe, die sich dann 2015, 16 in der sogenannten Flüchtlingskrise für Geflüchtete eingesetzt hat. Und diese Friederike kommt ursprünglich aus Brandenburg und die hat erzählt, ihre Sozialisation im Grunde als Jugendliche bestand darin, dass sie von Anfang an gelernt hat, also die allererste Party, Fete, wie man damals noch sagte, wurde von Neonazis überfallen. Sie hat tatsächlich, glaube ich sogar, wenn ich mich recht erinnere, einen Todesfall, wo jemand zu Tode gekommen ist, in ihrem näheren Umfeld durch Nazi-Gewalt erlebt. Und sie hat ein Phänomen beschrieben, dass immer, wenn sie dann nachts unterwegs war und wenn sie rote Rücklichter von einem Auto gesehen hat, ist sie weggelaufen. So war sie auf Angst konditioniert. Und dann hat sie mir noch eine spannende Sache erzählt. Das fing wieder an. Das Gefühl von damals und dieser Angstreflex, nämlich in dieser sogenannten Flüchtlingskrise, in dieser aufgeheizten Situation in Dresden. Zweite kurze Miniatur, ein ehemaliger Chemnitzer, der auf Facebook beschrieben hat, seine Geschichte, wie er als Jugendlicher, 14, 15 vielleicht, in Chemnitz mit der Straßenbahn fährt, in der Innenstadt aussteigt, sofort von Neonazis rausgezerrt wird und so übel zusammengeschlagen wird, dass er kurz das Bewusstsein verliert. Und er stellt sich und er stellt denen, mit denen er das geteilt hat, dann die Frage, warum hat das eigentlich damals überhaupt keinen interessiert? Also weder die Lehrer, noch geschweige denn irgendwie die Polizei. Nächsten Tag war Schule und es ging einfach weiter. Und mittlerweile lassen eben all diese vielen Schilderungen keinen vernünftigen Zweifel mehr zu. Natürlich, es gab diese Baseballschlägerjahre, wie immer man sie nennt, gekennzeichnet durch massive rechte Gewalt, Alltagsgewalt, durch ausbleibende Strafverfolgung und durch das Wegsehen der Elterngeneration, der Mehrheitsgeneration und eben auch der Polizei. Und es gibt ja inzwischen eine Vielzahl von literarischen, von künstlerischen Projekten dazu. Also bei uns in Leipzig ist da die Künstlerin Diana Wesser, die das Ding Wir kriegen euch alle genannt hat, wo sie in die Regionen fährt, in die Provinz und Leute einfach erzählen lässt, was sie damals erlebt haben. Wir haben Peter Richter 89-90, wir haben jetzt Daniel Schulz, den Taz-Redakteur, der den Roman geschrieben hat, als wir waren wie Brüder. Und all diese persönlichen Geschichten erzählen wirklich ja nicht nur von dieser massiven Gewalt, sondern auch von einer Ohnmachtserfahrung, die bisher eigentlich überhaupt keine Rolle gesellschaftlich gespielt hat, weder in der ostdeutschen Gesellschaft noch gesamtdeutsch. Und was trotz dieser Konjunktur ausgeblieben ist, so denke ich, ist, sich die Kontinuitäten anzugucken, was ist draus geworden und dann eben auch die Auswirkungen und die Folgen. Und davon bin ich fest überzeugt, es geht bei dieser Beschäftigung mit den Baseballschlägerjahren gar nicht so sehr oder nur ausschließlich um Gerechtigkeit sozusagen für die damaligen Opfer, sondern es geht tatsächlich darum, das anzugucken, was eben die Mechanik, was die Muster waren, die damals eine Rolle spielten und die möglicherweise bis heute fortgesetzt werden. Also demokratiefeindliche Einstellung, rechte Gewalt, Akteure und Strukturen und dann eben staatliche Reaktionen, die eben vor allen Dingen dann auch in staatlichen Nichtreaktionen, in dem Ausbleiben von Strafverfolgung und rechtsstaatlicher sozusagen Konsequenz bestehen. Und der öffentliche Diskurs, der dann in den Feuilletons und in der Beschäftigung mit diesen Baseballschlägerjahren geführt wird, der geht in etwa so, dass das Ganze schon mehr oder weniger als abgeschlossenes Kapitel behandelt wird, dass im Grunde genommen diese Nachwendezeit, es sind die Stichworte ja schon gefallen, 30 Jahre Rostock-Lichtenhagen steht jetzt an, Hoyerswerda und dann späterhin sozusagen diese Gewaltwelle, die in dem mörderischen Terror gesamtdeutsch endet mit Mölln und Solingen, dass die ja wirklich als abgeschlossene zeithistorische Epoche angeguckt wird. Und dann erscheint auf der anderen Seite sozusagen als Antithese die heutige demokratische deutsch-deutsche Gegenwart. Und zu dieser Erzählung passt dann, dass sozusagen die massive rechte Gewalt dann erst wieder mit der sogenannten Flüchtlingskrise in den Jahren 2015-16 zurückkehrt, quasi exportiert von außen durch diesen externen Anlass. Und ein weiteres Missverständnis, das ich sehe, ist, es geht bei diesen Baseballschlägerjahren, wie man das dann in einigen Essay-Texten suggeriert bekommt, eben nicht um Befindlichkeiten. Den Opfern von gestern wird beispielsweise dann in dem Spiegel-Essay die Konfrontation mit der Elterngeneration empfohlen, was natürlich extrem wichtig ist. Die Frage habe ich anhand der Fallgeschichte ja schon erzählt. Warum habt ihr weggeguckt? Was war sozusagen der Grund, dass ihr euch nicht damit beschäftigen konntet? Aber es hat ja auch wieder zur Folge, dass jetzt, wo es endlich sozusagen um die Opfer geht, um diejenigen, die diese Gewalt und die Ohnmacht erfahren haben, dass es um die am Ende doch wieder nicht geht. Und die Gefahr, die darin besteht, ist, dass die ganze Debatte, der ganze Diskurs trotz dieser großen medialen Wucht, die da auch besteht und der wirklich großartigen literarischen Werke, die auch auf den Bühnen gespielt werden, wie 89-90 oder Clemens Mayer mit seinen Erfahrungen aus dem Osten von Leipzig, dass die am Ende doch wieder verzwergt werden und ins Private abrutschen. Und deswegen ist für mich die entscheidende Frage in der Beschäftigung mit den Baseballschlägerjahren, was sind tatsächlich die Folgen und was muss sich gesellschaftlich ändern? Und weil eben diese Baseballschlägerjahre so wenig zu Ende analysiert worden sind und eben nicht auf die Folgen, die Konsequenzen und die Kontinuitäten geguckt wird, gibt es bei jedem Ereignis, bei jeder neuen rechten Gewalttat sozusagen von überregionalem Interesse und bei jeder Gewaltwelle dann ein Déjà-vu. Und das war nach dem NSU so, das war nach Pegida in Dresden so, Heidenau, Gruppe Freital, eigentlich bis heute, bis zu der großen Querdenken-Mobilisierung durch die Freien Sachsen in den Monaten sozusagen, wo die Pandemie noch gewütet hat, wo es noch die Einschränkungen gab. Immer wieder die Frage, die medial aufgebracht wird, warum der Osten? Aber jedes Mal wird sie im Grunde genommen versucht, neu zu beantworten, anstatt auf die Empirie, die Befunde und die Recherche zurückzugreifen, geschweige denn sozusagen in der Tiefe das zu behandeln, wie Herr Kollmorgen das beispielsweise in seiner großartigen Ursachenforschung betreibt. Und es gibt tatsächlich in der Beschäftigung oder in diesem Blick auf die Baseballschlägerjahre ein Muster, das sich tatsächlich in den neuerlichen Gewalttaten durchzieht, und das ist ein Abwehrreflex. Also aus meiner Wahlheimat Sachsen kann ich es erzählen, reflexhaft ist nach Heidenau, nach vorher schon Mügeln oder dann eben Freital, ist von Sachsen-Bashing die Rede, wenn es beispielsweise um konkrete Versäumnisse von polizeilichem Handeln geht. Und, das ist in den vorherigen Beiträgen schon mehrfach angeklungen, ein weiterer Abwehrreflex besteht darin zu sagen, naja, klar, Problem, aber Rechtsextremismus ist ja eben auch ein Problem in Ost und West. Und das ist tatsächlich eine Kernthese von meinem Buch Der Riss, wenn man eben die speziellen Entstehungsbedingungen, die Verstärkereffekte, die Ausprägungen und Folgen des Rechtsextremismus im Osten und eben auch die typischen staatlichen Reaktionen und gesellschaftlichen Reaktionen darauf nicht analysiert und berücksichtigt, dann kann es überhaupt keine Lösungen geben. Deswegen also dieser Blick auf die Konsequenzen, die Kontinuitäten und die Folgen. Zu den Ursachen haben wir ja wirklich sozusagen die dicken Bretter gerade gehört. Da möchte ich auch noch mal an David Begrich anknüpfen, hochspannend, was er zum Nationalismuskonzept in der DDR gesagt hat. Ein weiterer Aspekt, weil eben Herr Kollmorgen hat das angesprochen, diese Aussage natürlich, die DDR ist schuld, am Ende vollkommen verkürzt ist und auch in der Einfachheit überhaupt nichts erklärt. Aber eine Sache, die doch frappierend ist und die im öffentlichen Raum eigentlich auch kaum eine Rolle gespielt hat, eben der massive Rassismus beispielsweise, den es eben auch in der DDR gab. Der Historiker Harry Weibel hat dokumentiert, hat ausgewertet Polizeiakten und hat im Grunde für jede größere Stadt, auch für kleinere Städte, für Kommunen, eine Vielzahl von Übergriffen, von rassistischen Gewalttaten bis hin zu Morden und pogromartigen Übergriffen dokumentiert, die teilweise dann Jahre später auch erst in Einzelfällen, zum Beispiel vom MDR, aufgegriffen worden sind. Und damit einher natürlich, auch das ist beschrieben worden, eine DDR-Gesellschaft, die ja de facto nahezu ausländerfrei war. 1 bis 1,5%, glaube ich, betrug der Ausländeranteil, die Vertragsarbeiterinnen und Arbeiter, die mehr oder weniger ja, geschlossen für sich und abseits der Bevölkerung gelebt haben. Und das war ja auch gewollt so. Und beispielsweise wurden ja vietnamesische Vertragsarbeiterinnen dann auch zurückgeschickt, wenn sie schwanger wurden von einem deutschen Mann. Zweiter großer Punkt, natürlich all das, was Petra Köpping in diesem großen Diskurs angesprochen hat über die Transformationsjahre. Und natürlich ist das, was nach 89 war, an Umbruchserfahrungen, kann man gar nicht hoch genug hängen. Petra Köpping, die Ministerin aus Sachsen, hat es ja mal so beschrieben, in diesen Wutzeiten auf der Straße, wo sie mit Hunderten, Tausenden Leuten gesprochen hat, wiederholte sich ja ein Muster beständig. Ja, in den ersten drei Sätzen ging es immer um Geflüchtete, die Flüchtlinge, die kriegen alles. Und nach wenigen Sätzen ging es bei keinem, sagt sie, bei keinem von diesen Gesprächen mehr um die Geflüchteten, sondern um Demütigungserfahrungen, um Verlusterfahrungen. Und das, glaube ich, ist ganz essentiell. Demokratie wird also nach 89 nicht als persönliches Erfolgsmodell kennengelernt, sondern für viele mit Scheitern in Verbindung gebracht. Und die Demokratie wird früh gelernt, sozusagen als eine Praxis, die nicht funktioniert. Aber das, wie gesagt, nur angerissen. Und natürlich gibt es dann nach diesen Brandjahren, wie ich sie nennen möchte, mit den wirklich brennenden Asylbewerberheimen eine Phase gesellschaftlicher Beruhigung. Das beschreiben tatsächlich auch Gesprächspartnerinnen und auch Freunde. Ja, ein Punk aus Chemnitz, mit dem ich befreundet bin und der immer noch Punk im Herzen ist, der sagt ja, irgendwann wurde ich dann vor allen Dingen nach dem Umzug in Leipzig nicht mehr auf meine bunten Haare angesprochen. Also in dieser Zeit bildet sich natürlich auch die Zivilgesellschaft aus. Auch der Osten wird bunter, diverser, vielfältiger. Partizipation wird üblicher in allen Bereichen, aber eben auch auf einem deutlich niedrigeren Level, als das im Westen der Fall ist. Beispielsweise ehrenamtliches Engagement, was deutlich unter dem von Westdeutschland liegt. Und trotzdem und gleichzeitig eine Gewöhnung an rechtsextreme Ideologie, an Strukturen und rechte Gewalt. Und weiterhin Defekte bei der staatlichen Reaktion darauf, bei der Strafverfolgung und die mangelnde Abgrenzung zum Rechtsextremismus. Und es ist ja in den verschiedenen Vorträgen herausgearbeitet worden, gerade auch morgens mit diesem wirklichen tiefen Blick in die Empirie. Und trotzdem möchte ich noch mal die signifikanten Ost-West-Unterschiede, die ich sehe, kurz benennen. Und da sehe ich vor allen Dingen eben drei. Zu den Einstellungen ist es ja gesagt worden, ja, die Mitte-Studien haben ja über Jahre hinweg gemessen, erstaunlicherweise eigentlich, dass in vielen Einstellungen und Items sich Ost und West gar nicht so sehr unterschieden haben. Also das geschlossen rechtsextreme Weltbild ist ja über Jahre hinweg in Ost wie West gesamtdeutsch zurückgegangen. Und trotzdem gab es eigentlich über die Jahre immer einen signifikanten Unterschied, auch der ist angesprochen worden, die sogenannte Fremdenfeindlichkeit oder eben auch in dem nicht wissenschaftlichen Termus, wo ich sagen würde, am Ende geht es um Rassismus. Der ist signifikant höher gewesen, sehr oft gemessen worden, beispielsweise mit der Frage, Deutschland ist in gefährlichem Maße durch die vielen Ausländer überfremdet, wo teilweise doppelt so hohe Zustimmungswerte sind. Oder waren, und Oliver Decker, der die Mitte-Studie jahrelang mit begleitet hat, hat ja mal von der Einstiegsdroge in den Rechtsextremismus gesprochen. Das ist also tatsächlich eine Auffälligkeit gewesen, die sich über die Jahre durchzieht. Dann gibt es einzelne Befunde, die schon, es ist klar, auch gesagt worden, man kann sich nicht sozusagen nur eine einzelne Aussage angucken, aber manchmal ergibt sich dadurch natürlich trotzdem ein Hinweis. Und wenn man sich zum Beispiel den Sachsen-Monitor anguckt, der die politischen Einstellungen in Sachsen misst, dann ist auffällig, vor wenigen Jahren haben da über die Hälfte der Befragten gesagt, was Deutschland jetzt braucht, ist eine einzige Partei, die sozusagen die Volksgemeinschaft als Ganze verkörpert. Also mithin ein wirklich rechtsextremes Gesellschaftsmodell, das hier vertreten wird. Und eine Allensbach-Umfrage als letzter Punkt zu den Einstellungen, wo vor einiger Zeit nur noch 42% angaben, und das nimmt natürlich Bezug auf das, was Herr Kollmorgen auch ausgesagt hat, vielleicht zu Enttäuschungserfahrungen. Nur 42% halten die Demokratie, wie sie derzeit praktiziert wird, noch für die beste Staatsform. Der zweite massive Unterschied ist tatsächlich aber dann auch auf der Handlungsebene. Also rechte Gewalt hat tatsächlich seit vielen Jahren in dem Spitzenfeld der Bundesländer, ostdeutsche Bundesländer, bezogen auf die Bevölkerungszahl. Klarer Hinweis also. Das NSU-Kerntrio ist sozialisiert worden in Jena und hat dann seinen Unterschlupf, seine Homebase, seine operative Basis im Raum Chemnitz und Zwickau dann aufgeschlagen und von dort aus letztlich die Mordtaten im ganzen Land begangen. Und nur gestreift als dritten Punkt das Thema Wahlen, das ist angesprochen worden, aber bis zu einem Viertel der Bevölkerung, zumindest in den südlicheren ostdeutschen Bundesländern, sind derzeit bereit, eine völkisch-nationalistische Partei, eine zunehmend rechtsextreme Partei mit der AfD zu wählen. Und diese Besonderheiten, diese Spezifika des Rechtsextremismus im Osten und wie darauf reagiert werden wird, die bilden sich im Alltag ab. Das sind nicht einfach nur Zahlen, sondern die sind eben spürbar, auch wenn sie in medialen Flautephasen dann überhaupt nicht mehr behandelt werden, also kaum noch sichtbar sind. Und meine Recherchen über die Jahre von diesen Flautephasen, die möchte ich mal ganz kurz anreißen. Das sind nämlich diese Nullerjahre, die ja eher so mit Techno, mit Beruhigung und eigentlich mit unpolitischen Zeiten verbunden werden. Und wo ich dann aber bei meinen Recherchen nach Gaitain, nach Limbach-Oberfrohna oder Mügeln immer ein ähnliches Setting vorgefunden habe. Ich musste nämlich den soziokulturellen Verein, der dann von Neonazis attackiert worden ist, teilweise über Wochen und Monate nie lange suchen, weil die habe ich immer daran erkannt, dass in den Fenstern keine Scheiben mehr waren. Die hatten also Bretterverschläge, weil es ritualisiert war, weil es nicht mehr gelohnt hat, die Scheiben sozusagen auszuwechseln. Und jedes Mal, also in Limbach-Oberfrohna erinnere ich mich daran, wie dann nach 80, 90 in den Akten vermerkten Angriffen die Polizei immer wieder sozusagen so tut, als wüsste sie nicht, wer dagegen wen ist, ja, und von wem aus die Gewalt ausgeht. Und wir haben irgendwann mal für ein Fernsehformat vom MDR nachvollzogen, wie im Grunde genommen die Polizei es dargestellt hat, als hätte nachts um 12:30 Samstagnacht hätten diese Linken von dem Verein aus dem Haus heraus die friedlichen Neonazis auf der Straße angegriffen. Wo man sich gefragt hat, okay, was machen die Jungs denn da eigentlich 12:30 auf der Straße und warum haben die dann Sieg-Heil-Rufe gehört? Und die Recherche ergab dann zum Beispiel, dass der Angriff also zunächst auf das Haus erfolgt ist. Also ein Muster, das sich bei diesen Recherchen immer wiederholt hat. Es erfolgt eine Täter-Opfer-Umkehr. Es erfolgt die Aussage, würdet ihr nicht provozieren, mal zugespitzt, dann müssten die Nazis ja auch nicht zurückschlagen. Und es ist eine Auseinandersetzung links gegen rechts. Und gleichzeitig sind die Nullerjahre, daran muss man auch erinnern, das Jahrzehnt, in dem der NSU in Deutschland unerkannt gemordet hat und eben in Zwickau sozusagen unterstützt durch ein großes Netzwerk von Unterstützern, wie der Prozess in München ergeben hat, ja, sozusagen leben konnte und weiter seiner Ideologie mörderisch nachgehen konnte. Und eine weitere Folge, die man beobachten kann, sozusagen von den Nullerjahren, ist, dass eben die Rechtsextremisten, der Rechtsextremismus im Osten das Rad nicht neu erfindet, sondern dass es sehr auffällige personelle Kontinuitäten über Jahre, fast Jahrzehnte gibt. Also Beispiel, in den sogenannten Nullerjahren hat rund um Mittweida die Kameradschaft Sturm 34 Straßenterror betrieben. Die haben sich sozusagen an den Wochenenden aus ihrer Zentrale heraus mit Autos auf die Jagd nach Menschen nach Opfern, nach politischen Gegnern begeben. Sie nannten das Skinhead-Kontrollrunde. Und wen sie gekriegt haben, den haben sie übel zusammengeschlagen. Es wurde ein Volksfest überfallen, wo sie in militärischer Formation aufgelaufen sind. Eine Führungsfigur dieser Kameradschaft, Tom W., taucht dann Jahre später als einer der Köpfe der Terrorgruppe Revolution Chemnitz auf, die die massenhafte, die rechtsextremistische Mobilisierung bei den Ausschreitungen von Chemnitz dazu nutzen wollten, bürgerkriegsähnliche Zustände herbeizueskalieren. Zweites Beispiel, die Querdenkenproteste. Ich habe es angesprochen, die in Leipzig, in Sachsen maßgeblich eben von der rechtsextremistischen Kleinstpartei Freie Sachsen orchestriert worden sind, haben in ihren Führungsreihen rund um den Rechtsanwalt Kohlmann diejenigen von Pro Chemnitz, von der rechtsextremen Partei, die eben auch als Akteure schon bei diesen Ausschreitungen maßgeblich zur Eskalation 2018 beigetragen haben. Und ganz wichtig und ein Aspekt, der eben auch deutlich unterbelichtet ist, ist, dass diese Kontinuität und diese Gewöhnung an Rechtsextremismus im Osten immer mit rechtsstaatlichen Defekten einhergegangen ist, zum Beispiel bei der Strafverfolgung. Das Beispiel Gruppe Freital, die sich ja rund um die Anti-Asyl-Proteste in Freital organisiert haben, zusammengefunden haben, zunächst eine rechte Bürgerwehr gegründet haben und nachher wurde versucht, mit Sprengstoffanschlägen, wo man sich sozusagen illegale Sprengmaterialien aus dem Ausland, aus Osteuropa, ich glaube Tschechien oder Polen war es, besorgt hat. Und man hat damit die Wohnungen von Geflüchteten angegriffen. Und der Nebenklagevertreter, der ein Opfer vertrat, der hat eindrucksvoll geschildert, wie sozusagen die Glassplitter da wirklich irgendwie durch diesen Schlafraum gezischt sind und womit wirklich viel, viel Glück niemand ums Leben gekommen ist. Und da war tatsächlich die sächsische Staatsanwaltschaft auch dran und es gab ordentlich Ärger, wie damit umzugehen ist. Aber letztlich wollten die sächsischen Strafverfolgungsbehörden jedes einzelne Delikt verfolgen, weil sie keine Gruppenstruktur erkennen konnten. Da sollte dann jemand, einer der Täter, vor dem Jugendschöffengericht in Dresden verfolgt und verurteilt werden und es musste eben der Generalbundesanwalt kommen, musste die Ermittlungen übernehmen und dann wurde diese Gruppenstruktur festgestellt und die Gruppe Freital wurde wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung verurteilt. Und ein Detail, was der Nebenklagevertreter auch geschildert hat, ist, wie dann so im Konkreten so eine Hausdurchsuchung durchlief, die mal zeigt, wie man eben sehr konkret mit rechten Tatmotiven umgehen kann. Da hätte ein Ermittlungsbeamter, der also zur Hausdurchsuchung eingesetzt war, erst auf mehrmalige Nachfrage des Richters dann eingeräumt, dass diese komische Fahne und dieses komische Kreuz, was da irgendwie nicht so zuzuordnen war, letztlich nichts anderes war als ein Hakenkreuz. Zweiter Punkt, die Prozessdauer. Auch hier ein konkretes Beispiel. Die rechte Hooligan-Gruppierung Faust des Ostens im Umfeld von Dynamo Dresden hat politische Gegner, Migrantenstämmige gejagt und mit Gewalt verfolgt. Und das wurde dann auch ordentlich von der Staatsanwaltschaft angeklagt. Und dann lagen nach der Anklage über sieben Jahre diese Akten beim Landgericht Dresden und es wurde nicht verhandelt. Immer mit dem Argument, dass eilige Haftsachen eher dran sind, aber mit der Folge, dass natürlich den Angeklagten einfach aufgrund der Prozessdauer ein milderes Urteil zusteht. Das heißt, hier ist auch letztlich die Priorität ganz klar, rechte Gewalt hat zumindest in Sachsen über Jahre keine Priorität bei der Strafverfolgung gehabt. Und das ist ein Aspekt, den ich natürlich jetzt nicht ausführen kann, aber es ist darauf hingewiesen worden, es ist neben dieser ostdeutschen Folie, die wir uns angucken müssen, zum Beispiel auch eine Folie, die ich des Öfteren als sächsische Zustände beschrieben habe, weil die politische Kultur in Sachsen natürlich nochmal maßgeblich geprägt ist durch eine dauerregierende CDU, die in dieser Weise eben Prioritäten gesetzt hat. Nur zum sozusagen als Seitenaspekt, bei den sogenannten Sachsen-Gesprächen hat der damalige Innenminister auch von der CDU dann mal wortreich sozusagen als neue Strategie ausgegeben. Also man würde kein Bagatelldelikt mehr durchkommen lassen. Da würde mit härtester Härte gegen vorgegangen werden. Und andersrum wird also eine Hooligan-Gruppierung und werden Körperverletzungen von rechts, wo ein eminentes öffentliches Interesse besteht, so nicht verfolgt. Und wie man diese sozusagen Gewöhnung an den Rechtsextremismus sozusagen in einer Stadtgesellschaft verbunden sehen kann, dazu vielleicht kurz das Beispiel Zwickau. Die Stadt also, wo das NSU-Kerntrio seine Homebase hatte, wo sie untergetaucht waren und ein bis heute nahezu unbehelligtes Unterstützerumfeld gefunden hatte. Und im letzten Jahr, im vergangenen Jahr oder vor 2 Jahren, gab es auf Spiegel Online dann den Hilferuf eines jungen Mannes, der geschildert hat, dass er eigentlich permanent rechter Alltagsgewalt ausgesetzt ist, dass er sich nicht mehr sicher fühlt, dass er sich bedroht fühlt und dass es ihm wie vielen geht, die sich gegen rechts engagieren. Und ich habe dann neulich eine Podiumsveranstaltung, eine Digitalveranstaltung gemacht, da war ein junger SPD-Stadtrat dabei aus Zwickau, der geschildert hat, ja, das ist auch mir schon passiert, dass ich auf offener Straße angespuckt worden bin, und dann schilderte ein Galerist, wie er ab und zu Besuch erhält und wie ihm dann Neonazis in der Galerie sagen, was du machst, mein Freund, das ist entartete Kunst und wenn wir drankommen, dann bist du weg. Und an diesem Abend, ist einige Wochen her jetzt, endete der Abend für ihn so, die Online-Veranstaltung, die Digitalveranstaltung war gerade zu Ende. Da sind 2 Neonazis aufmarschiert und haben ihm Stühle in sein Schaufenster geworfen. Also permanente Alltagsgewalt, auch heute noch. Und umgekehrt musste neulich das interkulturelle Fest Zwickolör, bei dem über 40 Vereine, Initiativen, Einzelpersonen für Vielfalt, für eine pluralistische Gesellschaft ein großes Stadtfest auf die Beine gestellt haben, über Monate, musste abgesagt werden, weil ein Verwaltungsgericht entschieden hatte, dass die kürzlich angemeldete Querdenken-Demo ein größeres Recht hat, den öffentlichen Raum zu besetzen. Das heißt, die zivilgesellschaftlichen Akteure, die sich für Demokratie einsetzen, mussten letztlich denjenigen, die im Grunde genommen sich an die demokratischen Spielregeln nicht halten, weichen. Und vielleicht als letzte, als Sahnehäubchen noch, der dortige Revierleiter der Polizei soll Informationen zu diesem Demonstrationsgeschehen ausgerechnet an jenen Rechtsanwalt Kohlmann gegeben haben, der als Rechtsextremist in Sachsen eben seit Pro Chemnitz bekannt ist und für die Querdenken-Proteste da auch eine führende Rolle spielt. Also, es hat massive Auswirkungen auf die politische Kultur. Und eine weitere Besonderheit, auch das ist schon angesprochen worden, bei Querdenken hat man das bundesweit gesehen, aber darauf sei nochmal tatsächlich explizit verwiesen, die hybride ostdeutsche Protestgemeinschaft, die seit Pegida eingespielt ist, wo eben radikalisierte Normalbürger mit organisierten Neonazis immer wieder anlassbezogen zusammenfinden. Bei Pegida hat es angefangen. Und in der Anti-Asyl-Bewegung ist es sozusagen weitergegangen und findet sich heute dann eben auch bei Querdenken. Und an der Stelle, und jetzt habe ich es ganz knapp nicht geschafft, würde ich tatsächlich einen anderen Ansatz wählen, auch als Herr Kollmorgen, und würde ihm da schon auch deutlich widersprechen. Weil gerade das Pegida-Beispiel eignet sich dazu, sich das mal genau anzugucken. Also soll man mit den Rechten reden, soll man Dialog führen? Und ich glaube, kaum eine, vielleicht überhaupt keine Protestbewegung der vergangenen Jahre hat so viel Aufmerksamkeit gekriegt, von der politischen Seite, aber auch medial, wie das bei Pegida der Fall war. Sofort wurden in Dresden die runden Tische ins Leben gerufen, wo sozusagen diesem wütenden Protest ein Forum gegeben wurde. Und jetzt kann man sich tatsächlich bei Pegida ja mal angucken, hat das tatsächlich die Lage beruhigt? Hat das zur Befriedung beigetragen? Hat das dazu beigetragen, dass wirklich ein Austausch, ein Ringen um irgendwelche konkreten Lösungen stattfand? Und da ist mein Befund, das Gegenteil ist der Fall. Was stattgefunden hat in Dresden, ist eine unglaubliche Entgrenzung und Enthemmung, die man an zwei guten Beispielen eindringlich schildern kann. Da sind die Absaufen, Absaufen-Rufe vor der Bühne, vor der Pegida-Bühne, als es um Menschen im Mittelmeer, geflüchtete Menschen im Mittelmeer geht. Und da ist die Rede von Herrn Bachmann, die er von der Bühne von Pegida aus gehalten hat, wo er davon gesprochen hat, er wolle einen Graben ausheben. Und da kommen dann alle rein, sozusagen, die er da als Gegner ausgemacht hat, die er zuvor sozusagen markiert hatte. Und dann wird dieser Graben zugeschüttet. So, es hat also tatsächlich nicht diese Annäherung, dieses Dialogangebot dazu beigetragen, dass Pegida in irgendeiner Weise letztlich weniger radikal wurde, sondern im Gegenteil, man hat die Grenzen immer weiter des Sagbaren und dann auch des Machbaren verschoben. Und ein weiteres Déjà-vu ist das wiederkehrende Muster der politischen Deutung von solchen Ereignissen. Da ist die von mir angesprochene sogenannte Hetzjagd von Mügeln, bei der damals die Inder in ihre Pizzeria fliehen mussten und wo am Ende ein mutiger Polizist sich in den Weg gestellt hat. Und ich war bei der Gerichtsverhandlung dann in Leipzig dabei, wo dann die Richterin, glaube ich, war es, gesagt hat am Ende, dieser eine Polizist hat am Ende ein Pogrom verhindert, weil die, die da rein wollten, hatten am Ende Mordlust. Aber am Ende ging es in der politischen Deutung gar nicht mehr um den Rassismus, um die eindeutig rechtsextremen sozusagen Motive, die übrigens die Einsatzbeamten vor Ort alle protokolliert hatten, sondern im Nachgang in den nächsten Instanzen bis hin zur Staatsanwaltschaft ist dieses politische Motiv, ist das rassistische Motiv immer weiter in den Hintergrund gerückt. Und am Ende hat der damalige Ministerpräsident Milbrat von der CDU gesagt, es habe keine Hetzjagd auf Inder gegeben, sondern eine Hetzjagd auf Mügeln selber. Das heißt, es wird umgedeutet und bis heute sind ähnliche Muster zugange. Wenn wir uns sozusagen den Umgang mit Chemnitz, mit den Ausschreitungen angucken, auch da ist dann diese Scheindebatte losgetreten worden, allen voran von Herrn Maaßen, aber auch Ministerpräsident Kretschmer von der CDU hat das ja sozusagen mit aufgenommen. Es gab keine Hetzjagd, was am Ende völlig unerheblich ist, weil man kann sagen, es hängt am Ende nicht von den Metern ab, sondern es ist Gewalt und es sind Jagdszenen, haben dort stattgefunden. Also, der Befund ist klar, sozusagen die Gewalt und auch die staatlichen Reaktionen, die Einstellungsfrage, diese Spezifika erfordern ein spezielles staatliches Handeln. Und in meinem Buch Im Riss habe ich das den New Deal Ost genannt, was ich sozusagen als Programm empfehle. Und dieser New Deal Ost klingt markig, klingt nach einem Label. Und ja, der sollte klar machen, wir brauchen nicht einzelne, kleine Projekte, wir brauchen nicht hier und da ein bisschen mehr Geld, sondern wir brauchen den großen Wurf. Die Konsequenz also ist meiner Meinung nach tatsächlich ein großes, umfassendes Demokratiepaket. Und ich habe tatsächlich mal aus diesem Paket 8 Punkte, die ich ganz kurz noch nennen möchte, entwickelt. Und der erste Punkt klingt ziemlich banal. Ich habe ihn Akzeptanz statt Abwehrreflex genannt. Und damit meine ich, dass tatsächlich beim Kampf gegen Rechtsextremismus es eben nicht reicht, Programme aufzulegen und letztlich nicht mal Gesetze zu ändern, sondern der Kampf gegen Rechtsextremismus gehört auch in den Institutionen ausgetragen, also in der Polizei, in den Sicherheitsbehörden, bei der Bundeswehr und in den Schulen. Und es ist völlig klar, jede Institution hat einen Chorgeist. Jede Institution versucht sozusagen, den guten Ruf zu wahren. Aber ich bin fest davon überzeugt, wenn das nicht aufgebrochen wird, und das geht nur über die Führungsfiguren, das Führungspersonal in diesen Institutionen, dann wird es tatsächlich keine signifikanten Änderungen und Verbesserungen geben. Das Zweite ist tatsächlich, als Folge aus den skizzierten Defekten gehören die rechtsstaatliche Praxis auf den Prüfstand. Und das betrifft eben tatsächlich auch hier wieder Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichte. Denn eine Erfahrung zeigt, wenn zum Beispiel beim rechten Tatmotiv nur eine einzige von diesen Ebenen nicht ihren Job macht, wenn also wie in Mügeln die Polizisten vor Ort das anständig aufnehmen und protokollieren, aber die Staatsanwaltschaft das nicht verfolgen will, ist die Folge, ein Gericht kann das nicht verurteilen, weil es gar nicht angeklagt wird. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Anderer Punkt, ganz anders gelagert, aber ein aktuelles Beispiel. Fortgesetzt und permanent werden Angriffe auf die Pressefreiheit seit Pegida, seit diesem populären Ruf Lügenpresse, geduldet. Und es gibt sozusagen eine gemeinsame Vereinbarung zwischen Presse und Polizei aus dem Jahr 1993, die besagt, dass die Polizei die Presse unterstützt, sogar bei der Informationsgewinnung. Trotzdem ist es nicht flächendeckende Praxis, dass beispielsweise der ritualisiert gewordene Griff in die Kamera unterbunden wird. Und das gehört geändert. Das Dritte, und dann bin ich nochmal und sehr ausgiebig bei den Sicherheitsbehörden, resiliente Sicherheitsbehörden. Was meint das? Derzeit gibt es kein Lagebild. Es gibt kein Lagebild über rechtsextremistische, rassistische, antisemitische Einstellungen beispielsweise bei den Sicherheitsbehörden. Und als ganz simple Grundregel muss aber gelten, nach den Fällen von rechtsextremen Chats, nach den Fällen Gruppe Nordkreuz etc., Waffenfunden in Mecklenburg-Vorpommern, rechtsextreme Einheit beim SEK in Mecklenburg-Vorpommern, wer sich als Rechtsextremist auf einen Tag X des Umsturzes vorbereitet, kann nicht sozusagen in Uniform für diesen Staat eintreten. Und dazu hat der investigative Journalist Dirk Labs tatsächlich ein bemerkenswertes Urteil recherchiert, was am Oberverwaltungsgericht, Bundesverwaltungsgericht Leipzig erlassen worden ist, wo ein eindeutig rechtsextremer Polizeibeamter nach mehreren Jahren dann ein Urteil erhielt, das Folgendes besagte, und das war tatsächlich ein echter Dammbruch, eine wirkliche Neuerung. Es gibt sozusagen keine Privatheit eines Beamten nach dem Motto, wenn ich mein Hakenkreuz zu Hause halte, dann ist das privat, sondern ein Polizeibeamter, eine Polizeibeamtin haben 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche lang für diese Verfassung einzustehen, und zwar aktiv einzustehen. Und das muss der Standard sein, das muss die Praxis sein. Der nächste Punkt, das ist, glaube ich, bei dem Vortrag von Herrn Kollmorgen mehr als deutlich geworden. Demokratische Strukturen muss man stärken, Demokratie ist kein Selbstläufer. Im Bund ist das lange, lange auf den Weg gebrachte und von den Initiativen geforderte Demokratiefördergesetz jetzt in der Beratungsphase, aber es braucht auch Demokratiefördergesetze in allen Ländern. Und es braucht die, um die Initiativen und Vereine tatsächlich zu stärken und dauerhaft sozusagen abzusichern, auch finanziell, auch gerade da, wo ihnen die Finanzen abgedreht werden sollen. Ich beeile mich, wir sind gleich durch, aber der Punkt ist nochmal wichtig. Demokratie kann man lernen. Es braucht mutigere politische Bildung in den Schulen. Und da, glaube ich, ist nochmal, wenn wir an das denken, was Herr Kollmorgen uns geschildert hat, dass ein Habitus, ja, eine politische Verfestigtheit der Elterngeneration nicht aufzubrechen ist oder nicht so leicht aufzubrechen ist, ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, der aber gerade in Ostdeutschland bislang ja, eher vernachlässigt worden ist. Und das hat aber Gründe. Man wollte keinen Staatsbürgerkundeunterricht 2.0. Man wollte eben nicht wie in der DDR. Und ich glaube, dass hier ein Umdenken schon erfolgt ist in Teilen, aber dass es hier wirklich eine andere politische Bildung braucht. Also Diskurs in die Schulen, externe in die Schulen. Man muss das Rad nicht neu erfinden, sondern es gibt wirklich gute und evaluierte Projekte, die das anstoßen können. Denn am Ende ist das die Generation, die Demokratie lernen kann. Und es gibt erste Studien, die genau das besagen. Demokratie, die erfahren wird in den Schulen, die macht resilient gegen antidemokratische Einstellungen und gegen Rechtsextremismus. Und dann die letzten beiden Punkte. Auch da möchte ich Herrn Kollmorgen eindeutig widersprechen. Wir brauchen demokratische Grenzen. Und diese demokratischen Grenzen zu ziehen, kann nicht erst bei Gewalt anfangen. Das ist die Erfahrung, gerade aus diesen rechtsextremistischen Mobilisierungen, wie wir sie in Chemnitz gesehen haben. Herr Kretschmer hat auch das versucht, hat gesagt als Ministerpräsident, hat er danach immer noch mal wiederholt. Erst wenn der Staatsanwalt kommt, dann ist das für mich ein Problem, der Rechtsextremismus. Nein, rechtsextreme Ideologie Menschenwürde, die abgesprochen wird, Mitläufertum mit Rechtsextremisten und Neonazis, da wird es problematisch und da muss eine Gesellschaft die Grenzen ziehen. Die müssen ausverhandelt werden, die sind nicht starr und da ist es notwendig, das immer wieder neu zu tun. Aber am Ende hilft da tatsächlich nur das ganz harte Brett als Argument Karl Popper, der Philosoph, mit seinem Toleranzparadoxon. Wenn wir tolerant gegen die Intoleranten sind, dann wird die Toleranz abgeschafft und die Toleranten gleich mit ihnen. Und dann am Ende der letzte Punkt, auch nicht unwichtig, klingt auch wie so ein weicher Punkt, wie das Gedöns, wie man unter Gerhard Schröder sagte, raus aus dem Krisenmodus. Aber ich glaube, das ist ebenfalls ganz wichtig. Der Soziologe Andreas Reckwitz hat davor gewarnt, eben nur noch eine Politik des Negativen zu betreiben, nur noch der Abwehr. Also Rechtsextremismus abwehren, gegen Rassismus sein. Und was vielmehr parallel erfolgen muss, ist natürlich, sich sozusagen um die großen, wichtigen Themen mit all der Kreativität trotzdem zu kümmern, um das, was es wirklich geht. Denn auch das ist eine Erfahrung der letzten Jahre. Die Ethnifizierung, diese Scheindebatten um Überfremdung haben ja gerade verhindert, dass es um die wirklichen Probleme ging. Ja? Um die Klimakrise, um gerechtes Wohnen, um gerechte Arbeit, um das Stadt-Land-Gefälle, um all diese Dinge, die liegen geblieben sind. Und wenn man diese Sündenbock-Debatten weglässt und wenn es eben nicht gegen Geflüchtete geht, dann ist der erste wichtige Punkt zu sagen, Probleme müssen richtig adressiert werden. Also wenn es um Rente geht, wenn es um Ungerechtigkeit geht, beim Lohnunterschied zum Beispiel zwischen Ost und West, der immer noch zwischen 15% und 20% geht, dann sollte es eben genau darum gehen. Und das war es auch schon, die Feinde der Demokratie sind, das ist meine feste Überzeugung, derzeit in einigen Regionen tatsächlich sogar besser motiviert und sie sind üblicherweise immer hoch motiviert, und das sollten wir auch sein. Ganz vielen Dank für die Geduld. Applaus